Fisch mit Menschenbeinen gefunden. Ehepaar heiratet in einem UFO. Elvis lebt und arbeitet in einem Supermarkt in Milwaukee. Monster aus B-Movies steigen aus der Leinwand und greifen Rollenspielcharaktere an. Dies und noch viel mehr in unserem heutigen Podcast. Wie immer mit dem spektakulären Carsten
Hallo.
und mit mir, Tobias. Hallo.
Ja, hallo Tobias.
Zusammengeschaltet durch futuristische Technologie.
Genau.
Unglaublich.
Ja, dank der Pandemie, ne?
Ja.
Eine Virusapokalypse hält uns im Griff.
Ja. Gut. Ja, warum mache ich jetzt so einen Einstieg? Es soll heute gehen um etwas kuriosere Rollenspiele, noch kurioser als die, die wir bisher besprochen haben. Und wir haben heute auch zum ersten Mal eine kleine Premiere. Wir sprechen nicht über Rollenspiele, die nur auf Basic Roleplaying basieren, sondern wir sprechen zum ersten Mal auch über eins, das ein ganz anderes Spielsystem hat, das aber ich trotzdem schön finde, was ich auch schon geleitet habe. Und im zweiten Teil geht es dann aber wieder um ein auf Basic Roleplaying basierendes Büchlein. Also jetzt kein komplettes Spielsystem, sondern eben um ein Hintergrundband von Cthulhu, der aber thematisch gewisse, denke ich, Überschneidungen hat zu dem ersten Rollenspiel, was wir heute besprechen.
Genau, also machen wir mal so. Heute ist es ein bisschen satirisch, cinematisch, nicht ganz ernst, humorvoll angehaucht gemeint.
Ja, und wir müssen dazu sagen, zumindest das erste Rollenspiel, über das ich jetzt hier spreche und was ich hier vorstellen werde, das ist auch nicht mehr wirklich erhältlich. Also wer Glück hat, findet es noch auf eBay irgendwie, wenn er wirklich sehr viel Glück hat. Aber es ist schon seit Ewigkeiten vergriffen, gibt es auch elektronisch nicht mehr. Also eigentlich machen wir heute so ein bisschen Rollenspielgeschichte auch, ohne da wirklich eine Kaufempfehlung geben zu können.
Wer ist denn der Autor davon?
Der Autor von Pandemonium, also es gibt mehrere Autoren, also der Hauptautor heißt Stephen Michael Zatchy, ist mir nicht wirklich nicht geläufig, der sagt mir jetzt so als Autor nicht viel, aber er hat einen berühmten Co-Autor, nämlich Robin Laws,
Ja.
der ja bekannt ist vor allem mit seiner Adaption von Shadow Fist Feng Shui. Robin Laws ist ja auch einer der Autoren von Hero Wars damals, also Hero Wars genannt, heute Hero Quest. Und das ist da ein bisschen untergegangen im Zuge angeblich so dieses ersten Aufkommens von Trading Card Spielen.
Also Magic the
Also
Gathering.
insbesondere. Und ja, also das war damals so der große, also es wurde immer so als der große Rollenspielkiller angesehen, weil einfach dann sich der Markt verschmälert hat. Also es war eine konkurrierende Freizeitbeschäftigung und diese kleinen Nischensysteme, die sind dann ein bisschen unter den Tisch gefallen und die haben da so ein bisschen drunter gelitten. Also warum ich jetzt mit dieser Einleitung angefangen habe, es nennt sich als Untertitel ja Adventures in Tabloid World. So, und da muss man erstmal den heutigen Hörern vielleicht erklären, was ein Tabloid ist.
Also bestimmt kein
Eigentlich ist es
Tablet,
ja,
ne?
nein, ein Tabloid ist eigentlich ein Zeitungsformat, ist aber im allgemeinen Sprachgebrauch mehr ein bestimmtes Format oder ein bestimmtes Publikationsformat für Zeitungen. Man kann es übersetzen mit ja, Boulevardzeitungen, aber das wird ihm nicht so wirklich gerecht. Also das ist da im angloamerikanischen Raum noch ein bisschen extremer. Und ein großer Vorläufer oder die Blaupause eigentlich auch für dieses Rollenspiel, das war ja auch damals die Weekly World News. Das war eine Zeitung, die wie andere Tabloids dann auch eben damals erst in einem Supermarkt verkauft wurde und hauptsächlich solche Geschichten rausgebracht hat über Promi-Affären und Gossip und so weiter und so ein bisschen Klatsch und so weiter, aber dann noch immer so Sensationsgeschichten über angebliche UFO-Sichtungen und Bigfoot-Sichtungen und das Ungeheuer von Loch Ness und alles mögliche paranormale Zeug und Esoterik. Also man hat ja auch heute noch immer diese eine, also dieses Weekly World News gibt es ja als Zeitung nicht mehr, man hat aber noch eine Website, die enthält noch eine Website, die genauso aufgezogen ist. Und es ist natürlich heute ein Internetangebot unter vielen und es ist natürlich immer noch satirisch gemeint und nicht ernst gemeint, im Gegensatz zu vielen anderen Verschwörungsseiten, die man heute im Internet findet. Und insbesondere eben die Weekly World News, die dann später wirklich komplett nur noch solche Quatschgeschichten rausgebracht haben, also wirklich sich nur noch auf dieses paranormale Element konzentriert haben, also Präastronautik und Heilkräfte von Kristallen und Wunder und eine Kuh bringt ein Menschenkind zur Welt und so weiter und so fort. Ich habe ja auch schon ein bisschen was in meiner Einleitung erwähnt, ja.
Das heißt also, das ist ein englisches Rollenspiel, also auf Englisch
Genau, ja.
sozusagen. Und was so genau macht man da jetzt oder wie soll das funktionieren?
Im Prinzip basiert es auf der Annahme, dass es eigentlich eine Welt ist, die genauso funktioniert wie unsere, oberflächlich, aber der Dreh dabei ist, dass eben dieser ganze Quatsch, der in dieser Regenbogenpresse steht, mit dem Ungeheuer von Loch Ness und Yeti und Elvis lebt noch und so weiter, dass das alles in Wirklichkeit stimmt. Also das ist die Realität. Die meisten Leute glauben es nicht, die lesen auch keine Tabloids, aber wir die Reporter, die für so ein Tabloid arbeiten, das sind die Charaktere, wir sind Erleuchtete. Wir durchblicken die Realität, wir wissen, wie das wirklich alles funktioniert und zusammenhängt und deswegen arbeiten wir eben auch für die Weekly Weird News. Das ist eben diese Zeitung, die in diesem Rollenspiel den Hintergrund bildet für die Charaktere, der Arbeitgeber. Und für diese Zeitung ziehen wir dann los als Charaktere und machen Bilder und sammeln spektakuläre Geschichten, die sonst uns keiner glaubt, außer den Lesern dieses Tabloids, also den wirklich Eingeweihten. Und da wir ja eingeweiht sind, also wir erleuchtet sind, haben wir ja auch paranormale Fähigkeiten. Also wir sind die PIs, die Paranormal Investigators, und haben deswegen auch paranormale Fähigkeiten. Jeder hat so in der Regel so zwei Eigenschaften. Das kann sowas sein wie Wünschelruten gehen oder Kristallheilkräfte oder Schamanismus und Objekte lesen. Also jeder hat davon so im Durchschnitt so zwei, ne? Man hat auch noch so ganz normale Grundwerte wie Körper, Geist und Seele, Body, Mind and Spirit. Und dann hat man noch einen ursprünglichen ganz normalen Beruf, den man früher ausgeübt hat. Das kann sowas sein wie ganz normal Klempner oder Lehrer oder Schauspieler oder auch Elvis-Imitator. Da gibt es auch noch einen Charakter, der hat als ursprünglichen Beruf Elvis-Imitator. Kann aber auch sowas werden wie DJ oder Fotograf. Es gibt eine ganze Menge vorgefertigte Charaktere in diesem Regelwerk, die schon spielbereit sind. Und das wird so in einem Wert zusammengefasst und man hat dann eben noch diese zwei paranormalen Fähigkeiten, die auch in Werten zusammengefasst werden. Und man hat auch noch als kleines Sahnehäubchen ein früheres Leben, mindestens eins, an das man sich erinnert. Und das ist natürlich nicht irgendein doofes, langweiliges Leben gewesen, sondern das war natürlich eine Berühmtheit, deren Reinkarnation man jetzt sozusagen ist. Und das kann dann zum Beispiel sowas sein wie Julius Caesar und Kleopatra oder Napoleon oder Albert Einstein oder Marilyn Monroe. Ja, also das waren natürlich wichtige Leute. An deren früheres Leben kann man sich dann auch erinnern und sobald man das tut, dann kann man auch deren Kräfte nutzen. Also diese früheren Leben, die verleihen einem auch paranormale Kräfte. Also wenn man zum Beispiel früher Albert Einstein gewesen ist, dann hat man die Fähigkeit, physikalische Zusammenhänge zu erkennen und zum Beispiel einen Ausweg zu finden aus so sogenannten Déjà-vu-Time-Loops zum Beispiel, das so ein Phänomen hier ist. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und solche Geschichten. Und das ist eigentlich schon der fertige Charakter. Ein Hobby hat man auch noch. Aber dann war es das ja schon. Das sind ja auch die ganzen Spielwerte, man hat. Eine Phobie hat man noch. Das heißt, das ist so eine negative Eigenschaft. Geht alles Mögliche. Gibt ein paar Vorschläge für Phobien, die man haben kann. Darunter auch Dirolophobia, Fear of Role-Playing Games. Und solche kleine Gags sind da auch schon immer in diesem ganzen Regelwerk enthalten. Also es ist von den Spielregeln her wirklich nicht sehr schwer. Es ist sehr einfach und der wirkliche Lesespaß ist eben einfach von vorne bis hinten gegeben. Allein schon bei der Einleitung, ne? What the heck is a role-playing game anyway? Kriegt man da so eine Antwort: What? You mean you paid good money for this game and you don't even know what it is? What are you, crazy or something? Und ja, so in dem Stil geht es dann halt weiter, ne? Ja, das zieht sich durch den ganzen Band durch, ne? Also es wird nicht nur diese ganze Esoterik-Szene parodiert, diese Tabloids, sondern eben auch Rollenspiel so im Allgemeinen, ne? Und deswegen gibt es auch die sogenannten Easy Rules und die Very Complicated Rules. Wobei das auch schon wieder ein Witz ist, denn diese very complicated rules, also sind ja die Einsteigerregeln und dann die fortgeschrittenen Regeln in Anführungszeichen, die sind dann trotzdem noch einfacher als, sage ich mal, so 95% aller anderen Rollenspielregelwerke. Also es ist eigentlich ein Witz, man würfelt im W10, addiert einen Wert und dann alles, was 6 oder höher ist, ist gelungen und bei 10 hat man super Erfolg und alles, was drunter ist, das ist eben misslungen. Da gibt es dann noch so knappe Erfolge und katastrophale Fehlschläge und sowas, aber vom Prinzip her ist das alles super einfach. Und das ist auch nicht wirklich konsistent oder in irgendeiner Weise realistisch oder simulationistisch. Also man hat ein paar Spielwerte, aber darauf kommt es nicht an in diesem Rollenspiel, ne? Und Leute, die auf sowas Wert legen, dass wir hier das alles super genau simulieren oder dass das irgendwie auch regeltechnisch so ein bisschen die Realität abbildet, die sollten davon die Finger lassen. Also das ist nicht für solche Leute gemacht, ne? Also allein schon, dass man eben immer nur denselben Schaden im Kampf anrichtet. Egal, ob man auf jemanden schießt mit einer Feuerwaffe oder ob man jemanden mit der Faust angreift, das ist immer derselbe Schaden, ne? Und der auf dieselbe Art und Weise ermittelt wird. Und daran kann man schon erkennen, darum geht es eigentlich nicht in diesem Rollenspiel. Es geht eben um diese verrückten Ideen, die da drin stecken. Und davon gibt es eben eine ganze Menge. Und da werden auch dem Spielleiter jede Menge Hilfen mitgegeben. Also es ist der größte Teil dieses Bandes, ist einfach dieser Story-Konstruktionsmechanismus. Das heißt also, wie bastel ich mir eine vernünftige Story zusammen? Und das wird auch hier so genannt, also es sind nicht Szenarien oder Abenteuer, sondern Stories. Und da hat man dann praktisch so eine Art Baukasten im Prinzip. Also das geht um die Manifestations, also was passiert? Nur das kann alles Mögliche sein. Ungewöhnliche Wetterphänomene, es regnet im wahrsten Sinne des Wortes Hunde und Katzen, also diese Fortiana zum Beispiel, oder UFO-Sichtungen, Bigfoot-Sichtungen, Elvis-Sichtungen und merkwürdige Lichter am Himmel, oder es werden Menschen entführt, irgendwelche paranormalen Psi-Phänomene, was auch immer, Spukgeschichten. Und dann gibt es diese Major-Phänomena, das sind im Grunde alle möglichen paranormalen Phänomene, die dafür verantwortlich sein können. Also es können UFOs sein, da gibt es Außerirdische der unterschiedlichsten Couleur. Die IBIs, die Abductus und Marsianer, Venusianer und auch schon damals die Reptoiden, gibt es ja heute immer noch und leben ja verdeckt unter uns und waren auch schon in diesem Regelwerk enthalten. Und aber auch sowas wie Vampire, Zombies und südamerikanische Nazis und was sonst nicht noch alles. Also was man an Quatsch und Verschwörungstheorien finden kann, das ist unter diesem Major Phenomena zusammengefasst. Und dann gibt es noch die Minor Phenomena. Das sind dann so Sachen, die so nebenbei passieren können. Also irgendwelche Monster oder paranormalen Phänomene, die einem so nebenbei über den Weg laufen. Nicht unbedingt was mit der Hauptstory zu tun haben müssen. Und dann gibt es noch die Orte, an denen das stattfindet. Da gibt es auch eine ganze Auswahl. Viel Naheliegendes dabei, wie zum Beispiel Machu Picchu oder Nevis Range und das Bermuda-Dreieck, Ägypten. Es kann aber auch zum Beispiel Irrenanstalt sein oder Las Vegas
Okay, aber
oder die eigene
das sind
Heimatstadt.
jetzt alles ja nur Anregungen. Das heißt also, das ist jetzt nichts Fertiges und was genau soll ich denn da jetzt eigentlich spielen?
Also man baut sich dann daraus irgendwie eine Geschichte zusammen, dass es dann irgendwie zusammenhängt. Also man musste die Zusammenhänge selbst irgendwie konstruieren natürlich, ne? Und dann hat man so ein bisschen so ein Fahrplan, ein Drehbuch dafür, ne? Und man hängt es auf an diesen Major Phenomena, ne? Also was passiert jetzt eigentlich? Okay, das gibt es so einen Bericht, wo Elvis ist irgendwo gesehen worden, dann müssen wir da hinfahren. Man kriegt irgendeine Aufgabe. Die Charaktere werden also beauftragt von ihrem Editor, also von dem Herausgeber dieses Magazins. Man fährt dahin. Und es geht darum, man soll möglichst die Story vollständig erzählen können. Also was geht da eigentlich ab? Ja. Es geht nicht darum, dass man dann irgendwie das Abenteuer wirklich löst oder die Menschheit rettet oder sowas, sondern es geht hauptsächlich darum, dass man eine Story konstruiert daraus. Ja. Und damit möglichst dann Geld macht. Und es spielt sich dann so, dass man ja in gewissen Situationen natürlich dann würfeln kann. Also wenn es darum geht, vor irgendwelchen Monstern da wegzulaufen oder auch Kämpfe zum Beispiel. Es gibt ja zum Beispiel auch als Hobby kann man ja zum Beispiel Karate zum Beispiel nehmen, ja. Und dann, es kann auch zu Action-Situationen kommen, die werden aber relativ kurz abgewickelt und im Prinzip geht es einfach nur darum, dass man so mit heiler Haut rauskommt, ja. Und das hängt alles relativ locker zusammen. Also das heißt, man muss jetzt keine Kampagne spielen, man hat immer Einzelabenteuer, Einzelfänomene. Man reist eben durch die Welt und recherchiert halt diese Phänomene da und was wirklich dahinter steckt und das soll möglichst sensationell sein. Aber man hat eben immer noch diesen festen Rahmen. Ne? Man hat immer diese Zeitungsredaktion, diesen Auftraggeber, diesen Herausgeber, der einen beauftragt, diese Phänomene zu ermitteln. Ja? Das heißt, es ist ziemlich gut strukturiert. Also man braucht sich da nichts irgendwie aus den Fingern zu saugen, und irgendwelche Begründungen anzuführen. Man sagt, okay, man hat jetzt merkwürdige Lichter am Himmel in New Mexico gesehen. Okay, dann fahren wir da hin und dann recherchieren wir das und dann finden wir raus, was dahinter steckt. Ja. Und dann passieren uns noch alle möglichen anderen verrückten Sachen. Ja. Also das ist nichts, was man jetzt irgendwie plausibel erklären muss. Das ist auch gar nicht beabsichtigt. Ja. Hauptsächlich geht es darum, man hat jetzt eine interessante Geschichte erlebt und dann reist man weiter zur nächsten Geschichte. Ja. Und wie gesagt, ich habe es zweimal geleitet. Ich habe, also ja, ich habe es öfter schon geleitet, aber ich habe zwei Abenteuer gespielt. Also das eine, das ist fertig drin, das ist ja schon ausgearbeitet. Und das andere, das ist so als Beispiel für diese Story-Konstruktion drin. Da hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also es hat beides Spaß gemacht und vor allem regeltechnisch ist es ein funktionierendes Rollenspiel. Also das ist nichts, was einfach nur Quatsch ist, sondern man kann es auch wirklich spielen. Es ist spielbar.
Das heißt aber, es ist schon was für erfahrenere Spielleiter.
Ja, würde ich sagen, man muss improvisieren können.
Für die Spieler doch auch, oder? Also ist jetzt ja.
Ja, für die Spieler weniger, also was die Voraussetzung für den Spielleiter und für die Spieler ist, das ist, glaube ich, eine ähnliche Voraussetzung, ist, dass man so ein bisschen sich mit der Populärkultur des 20. Jahrhunderts auskennen muss oder relativ viel auch. Man muss diese ganzen Anspielungen verstehen und das ist, glaube ich, schon
Naja,
wichtig.
und
Das
es
ist
aber auch
eher.
von der Motivation, ne? Also du hast jetzt, wenn du jetzt so
Ja.
Spieler hast, die, sagen wir mal, klassisch Fantasy gespielt haben und dann immer so denken, ich bin jetzt ein Krieger oder ich bin elf, das haut ja nicht so ganz hin und es ist ja auch nicht so von der Motivation, dass man sagt, okay, das ist jetzt kein Spiel, wo es darum geht, den Charakter, wie es heutzutage schon heißt, hochzuleveln oder reich zu werden, ne?
Nee, darum geht es natürlich nicht. Ja, das ist klar.
Das setzt natürlich auch dann voraus, dass das ein Spielkonzept ist, wo die Spieler sich darauf einlassen können. Also du wirst wahrscheinlich dann, wenn jetzt jemand nur so Fantasy gewohnt ist, ja, solche Leute werden mit der Erwartungshaltung da, glaube ich, nicht richtig mit glücklich werden, ne?
Ja, also man braucht natürlich auch Leute, die wissen, das Konzept verstehen, also die wissen, was Tabloids sind. Also das ist schon mal wichtig. Also die Älteren werden es auch eher kennen. Also die Jüngeren, die wissen es eigentlich vielleicht gar nicht mehr so. Es gibt heute ja immer noch den Postillon zum Beispiel in Deutschland. Das ist ja so eine Website, die auch so ähnlich aufgebaut ist. Und wenn man das vom Grundprinzip verstanden hat, dann denke ich mal, dann kann man da schon was draus machen. Ich weiß nicht, ob es so ein Hauptrollenspiel ist, also oder ob das nicht eher eine, ja, was für zwischendurch ist, ne?
Ja, das wäre noch ein
Und
anderer Punkt. Also, ob das jetzt wirklich sozusagen ein Setting ist, wo du jetzt sagst, kann man eine Kampagne oder will ich eine Kampagne mitspielen oder ob du eher sagst, das ist dann so für zwischendurch oder für besondere Anlässe.
also eher das Zweite.
Okay.
Also man hat keine großartige Charakterentwicklung und das ist auch eigentlich gar nicht der Sinn der Sache. Und das sind immer so episodische Geschichten. Es geht immer Story für Story. Die bauen auch nicht aufeinander auf. Und das ist dafür eigentlich auch nicht konstruiert. Also als Zweitrollenspiel ist es okay. Und ich glaube nicht, dass man das wirklich so lange Zeit so als Hauptrollenspiel spielt. Sofern man es überhaupt noch kriegt. Also es ist ja wie gesagt, wenn man es nicht schon rumliegen hat, dann ist es halt schwer zu beschaffen. Ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben. Es ist schade, dass es das nicht mehr gibt und dass es nicht mehr erhältlich ist, ne? Und dass es auch so ein bisschen unterm Radar war. Ne? Deswegen ist es ein kleiner Exkurs zur Rollenspielgeschichte. Mehr kann es eigentlich auch nicht sein. Ja, gut, nee, das wäre schon mal. Also, ich habe schon viel zu lange drüber gesprochen. Also, eigentlich wollte ich gar nicht so lange drüber sprechen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Thema
Geekigen
über.
Oldie über. Zum nächsten geekigen Oldie über.
Genau, das hat ja auch schon gewisse Parallelen. Also, ja, Blood
Genau,
Brothers, ne?
Blood Brothers. Nicht
Cthulhu.
Blood Bowl, das ist Games Workshop. Heute geht es hier mal um Blood Brothers. Das ist ein altes Buch, 1990 für Call of Cthulhu, also auf Deutsch für Cthulhu erschienen. Das müsste damals, glaube ich, die dritte Edition gewesen sein. Das sind 13 kurze Szenarien drin, die nichts mit dem Cthulhu-Mythos zu tun haben, sondern alle einen bestimmten klassischen Film nachspielbar machen, aber humorvoll gemeint. Also so eine Mischung aus Reenacting eines Filmes mit viel Humor und Satire. Die Spielercharaktere sind dafür auch komplett fertig drin. Da wären dann, okay, das 1990 rausgekommen, das heißt, also ist klar, es können keine Filme der letzten 20 Jahre sein oder 30 Jahre, die auf Schippe genommen werden, aber man hat so die Klassiker drin, von die Mumie bis zum Spielzeugmacher. Bis zu einem Szenario, was den 80er Jahre Underground-Horrorfilm Basket Case auf die Schippe nimmt, bis oder auch, was jetzt wieder sehr modern ist, dank The Walking Dead, Dead on Arrival, wo man halt einen klassischen Zombie-Film spielt, also den Beginn der Zombie-Apokalypse, oder Spawn of the Deep. Es gab auch schon abseits von Lovecraft Leute, die dieses Thema ernsthaft verfilmt haben, ernsthaft wirklich, wo Fischmenschen aus der Tiefe nichts anderes zu tun, als menschliche Frauen zu packen und für die Fortpflanzung zu benutzen. Kann man heutzutage im Internet sich angucken. Es sind nicht unbedingt Filmperlen, aber nochmal Anekdote. Damals war auch hier das Szenario Trick or Treat drin, was jetzt im letzten Halloween-Bann von Chaosium veröffentlicht worden ist. Und ich habe sogar schon vor sehr, sehr langer Zeit Trick or Treat auch zu Halloween mal geleitet. Das ist ein tolles Szenario, sehr kurz. Und das ist das, was all die Szenarien hier drinne halt auszeichnet. Die sind sehr kurz. Also alle, die man gut in einer Runde von 4 Stunden, maximal 5 Stunden, würde ich sagen, runterspielen kann. Und die Spieler können sich auch mal so richtig schön austoben, weil sie auch so agieren sollten, wie das in solchen Filmen dann so ist. Also man darf auch durchaus mal den dümmlichen Cheesy Teenie spielen. Dazu gibt es immer noch so kleine Anmerkungen, auf welche Filme man sich da bezogen hat und auch natürlich jetzt veraltet auch noch Illustrationen, die auf dieses Szenario sich beziehen und das sehr schön immer noch mal auf den Punkt bringen. Also da ist auch so ein klassisches Lost World Szenario drinne, wo so eine Illustration ist, wo dann drunter steht Tyrannosaurus und Triceratops, ne? Locked in a battle to the death, also in einem Kampf auf Leben und Tod. Und dieses ist total unrealistische Zeichnung, weil es mal so Filme gegeben hat in 60er Jahren, 50er Jahren, da hat man echte Reptilien gefilmt, hat denen aber Plastikhörner und so angeklebt und damit dann den Spezialeffekt möglichst billig zu halten und die als Dinosaurier reinkopiert in die Handlung. Sieht unglaublich langweilig und
Ich
schlecht
glaube, das
aus.
war, ja, ich glaube, das war auch schon bei die Reise zum Mittelpunkt der Erde der Fall, ne? Das war ja ein etwas, ja, schon ein bisschen höher budgetierter Film, aber da haben sie sich auch, glaube ich, genauso
Kommt drauf
gemacht.
an, welche Reise zum Mittelpunkt der Erde du meinst. Da gibt es ja verschiedene.
Also die aus den 50er Jahren von den Hammer Studios, ich glaube, es war Hammer, die das rausgebracht
Okay.
haben. Da hatten sie das, glaube ich, auch benutzt, diese
Auf jeden
Technik.
Fall, es gibt auch mal einen kurzen Infokasten. Können wir ja gleich mal abgleichen. Also, die werden immer als Inspiration genannt und die haben dann zum Beispiel bei diesem Szenario Lost World von 25, natürlich King Kong von 33. When Dinosaurs Rule the Earth von 46, Beast from 20.000 Phantoms, also den klassischen Panik in New York von 1953 und da sind wir schon bei dir, Journey to the Center of the Earth von 1959, inklusive noch The Valley of Guangxi, auf Deutsch die Rache des Guangxi und The Lost World von 1960 als Inspiration genannt. Das heißt, man bekommt in so einem Band, den man auch durchaus mal bei eBay bekommen kann und ich glaube, man kann den auch als PDF kaufen, ist Englisch, aber die paar Seiten kann man mit einem etwas ordentlichen Schulenglisch gut durchlesen. Bekommt man sehr abwechslungsreiche, zum Teil wirklich schön cheesy Szenarien, die man gut spielen kann. Ich habe schon mehrere dieser Dinger geleitet und ich habe in den letzten 20 Jahren immer wieder auf Cons dieses Buch in Gebrauch gesehen. Und ich habe nirgendwo eine Spielrunde beobachtet, die sich gelangweilt hat. Diese Spielrunden zeichnen sich eigentlich immer dadurch aus, dass die Leute viel Spaß haben. Man hört immer sehr viel Lachen und immer sehr amüsierte Gesichter. Das heißt also, die haben damals so einen Vorstoß gemacht mit diesem Rollenspiel Chaosium, die klassische Linie zu verlassen, sondern haben so ein Buch rausgebracht. Klar, man benutzt die RuneQuest, Basic Roleplaying oder halt Call of Cthulhu-Regelmaschine. Das ist aber, sind wir wieder bei dem Universalpunkt. Aber man kann ganz unterschiedliche Genres bespielen oder ganz unterschiedliche Szenarien, was auch nochmal so diese Flexibilität und aber auch die Einfachheit des Systems nochmal so unterstreicht. Und es sind mir nicht so viele Systeme bekannt, wo es sowas auch nochmal gegeben hat. Und gerade zu der damaligen Zeit, glaube ich, war das schon von Chaosium eine Pionierleistung. Es gab aber noch ein Folgeband, 3 Jahre später, glaube ich, Blood Brothers 2. Da waren 8 Szenarien drin, nochmal ganz andere Filme gemixt, auch mit tollen Szenarien. Ich habe da auch schon eins rausgeleitet, was Italo-Western durch den Kakao zieht, aber mit einer Prise Horror. Und würde diese Bände, wenn ihr sie irgendwo seht oder so und ihr ein bisschen Interesse habt an Filmen, klassischen Filmen Oder Material für Plan B, die Spielrunde findet nicht statt. Dann kann man sowas gut aus dem Ärmel ziehen und trotzdem noch einen schönen, amüsanten Abend miterleben. Und, was ich auch noch dazu sagen kann, super für Leute, die auch nie mit Rollenspielen zu tun hatten. Wenn die so ein bisschen den Filmgeschmack, wenn du den vorher abgefragt hast, kannst du damit totale Anfänger mit Rollenspiel super vertraut machen. Habe ich mehrfach in der Vergangenheit gehabt. Ich habe früher mal eine Zeit lang immer so Anlässe genutzt und habe dann immer Spielrunden rekrutiert, ob das jetzt Geburtstag war oder halt Halloween, als Halloween ja noch gar nicht so populär war. Und habe immer eine Spielrunde gehabt, wo so 50% erfahrene Spieler waren, 50% Quereinsteiger, die gar nicht wussten, dass sie sowas erwartet. Hat immer super geklappt.
Ja, das, wie würdest du das denn einschätzen? Man braucht aber schon so ein bisschen Wissen von auch von diesen alten Filmen. Oder würdest du sagen, das sind auch Leute, die sich heute so irgendwelche Horror- und Fantasy-Filme angucken und da drauf stehen und die können damit
Die
auch was
können locker was mit
anfangen und
anfangen,
würden die
weil
Anspielungen auch
die würden,
verstehen?
ja, guck mal, The Lens, The Time Ignored, da würde jemand auch, jeder mit klarkommen, der Jurassic World oder so ein Kram gesehen hat. Ne? The Mummy's Ride, also die Mumie, immer wieder verfilmt, ne? Und immer wieder, das sind so Archetypen, die hier vorkommen. Und Dead on Arrival, jeder, der mal so eine Durchschnittsfolge von The Walking Dead oder so gesehen hat, kommt da irgendwo mit zurecht. Horror Planet, was so B-Movie, Sci-Fi ist, da gibt es so viele Sachen in den letzten 10 Jahren, die so mit CGI-Effekten billig auf den Markt geworfen worden sind. Da kommt jeder zurecht. Und das, was so von den Autoren immer so als Umschreibung gegeben hat, das reicht immer, um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Also, das würde ich auch sogar Anfängern noch zutrauen, die meisten Szenarien zu leiten, weil sowas wie die Mummy's Bride, das sind 4 Seiten, das reicht für ein Spielabend. Also Masse ist nicht unbedingt immer klasse und das zeigt er hier auch ganz gut. Und dadurch, dass der Rahmen eng gesteckt ist in Form von so einer Filmhandlung, kann man als Anfänger damit auch gut zurechtarbeiten. Wenn man so möchte, kann man auch sagen, es ist böses Railroading, aber das ist nun mal bei so einem Film ja. Ne? Das heißt also, wenn man sich da ransetzt und sagt, wir spielen jetzt einen B-Movie in der Richtung, kommen alle mit klar.
Ja, also es wundert mich noch ein bisschen, dass das auch überhaupt noch nie in Deutsch rausgekommen ist und auch anscheinend auch nicht mehr in der Form dann, wie es ursprünglich rausgekommen ist, nochmal neu aufgelegt wurde,
Ja,
ne?
aber es kommen immer so vereinzelte Sachen raus. Also wie gesagt, dieses Trick or Treat ist jetzt gerade auf Deutsch rausgekommen. Und vor 1,5 Jahren ist ja auch so ein anderes Spaßszenario, was nicht im Blattwasser drin war, auf Deutsch rausgekommen. Wie hieß das nochmal? Atomare Frauen im Bikini oder so. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber das ist auch auf Deutsch rausgekommen. Das ist auch so ein Fun-Szenario aus dieser Richtung, was dann bei Pegasus in einem der Bände mit untergebracht worden ist.
Das waren dann mehr so Sammelsurium-Bände, ne, die jetzt nicht so unbedingt ein Leitmotiv hatten, oder sehe ich das falsch?
Nö, das war einfach mal so zur Abwechslung drin, immer so querbeet. Ich weiß gar nicht, wie das Motto war, aber so ein. Da haben wir es. Moment. Das war im frischen Blut. Das war mal so. Das ist ein Szenarioband von Pegasus, wo sie einfach mal so unterschiedliche Sachen vorstellen wollten. Und da ist Electric Square Dance der Atomic Reptil Bikini Frauen in 3D. Ah, doch, das ist aus dem Blood Brothers 2 Band. Ist halt auf Deutsch rausgekommen. Was auch diesen Humor sehr schön von diesem Band unterstreicht. Hier war damals zum Beispiel auch vom Pegasus noch ein Ding drin, ein blutiges Schäferstündchen, was ein One-Shot für Now war, aber auch in dieser Richtung geht, weil das auch gewisse klischeehafte Horrormotive und Horrorfilme überzogen spielerisch verarbeitet. Das geht darum, dass eine Handvoll typischer Teenies sich in einer Berghütte zum Party machen finden und was mächtig aus dem Ruder geht. Also
Ich meine mich zu erinnern, das auf einem Con schon gespielt
Liste.
zu haben.
Und Pegasus unterstützt dann durchaus
Ja.
auch so eine Linie, was immer wieder auch zeigt, wie unterschiedlich und schön man bei Cthulhu dann oder mit Basic Roleplaying ohne viel Aufwand spielen kann. Aber sonst, wie gesagt, ich habe es auch verschiedenen Cons in den letzten 15 Jahren im Einsatz gesehen, sind immer gut gelaufen. Also das waren nicht meine
Ja,
Runden,
okay,
sondern ich habe
also.
fremde Spielrunden beobachtet, teilweise auch am Nachbartisch und so.
Es gibt auch noch andere Spielleiter, die das also
Ja.
häufig anbieten. Hast du
Ja,
schon
ich habe auf
mitgekriegt,
diversen
ne?
Cons,
Ja.
die haben das dabei. Wenn so Lücken sind, Lückenfüller oder spätabends oder wenn sie feststellen, sind noch ein paar Leute, denen die anderen Spielrunden nicht gefallen, die haben sich damit zusammengefunden. Ich habe sogar auch schon mal eine Gruppe Leute gesehen, Die hatten sich das zum Ziel gesetzt, wenn sie sich auf Cons treffen, so ein Szenario nach anderen durchzuspielen aus dem Buch.
Ach, also auf, praktisch den ganzen Con lang nur
Ja, über mehrere
diese
Jahre. Wenn die haben sich verabredet, wenn sie sich
Horror-Szenarien.
auf gewissen Cons treffen, spielen sie weiter. Das haben die dann vorher immer über Internet haben sie abgecheckt.
Also man kann sagen, das hat ja schon auch in Deutschland eine gewisse Fangemeinde, ne? So eine eingeschworene Gruppe von Insidern, die das auch immer wieder gerne
Na klar,
spielen.
und das ist immer wieder gern genommen, um auch Einsteiger damit vertraut zu machen. Du brauchst nicht viel erzählen. Ich meine, wenn du jetzt sagst, hier, wir spielen so ein Zombie-Ding, wir spielen Vampir-Szenario, wir spielen klassisches Mumien-Szenario. Ich habe das noch nie erlebt, dass irgendjemand sagt, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen.
Und das ist mit den Cthulhu-Regeln auch alles gut
Super,
abzubilden.
keine
Also
Probleme.
weil das ist ja, das würde ja vielleicht so naheliegend sein, die Frage, also wenn man jetzt so Larger-than-Life-Dinger hat, so, ne, die auch so ein bisschen sehr, sehr palpig und sehr grell sind, ne? Also ob das jetzt also mit Cthulhu-Regeln so einfach zu machen
Ohne
ist, aber
Probleme, habe
wahrscheinlich
ich noch nie gehabt. Also
gibt
gerade
es da kein
Larger than
Problem.
Life funktioniert super. Das war damals mit dem aus Blood Brothers 2 The Evil Gun. Das waren überwiegend Anfänger, von denen einige auch nur grob ein Western-Konzept hatten. Ich habe damals übrigens durch das Szenario erst angefangen, mich mit den Italo-Western zu beschäftigen. Ne, und erst habe erst einige Einspielungen und Stilmittel des Szenarios erst später erkannt, worauf das zurückgeht. Weil da gibt es ja so ein paar Abgrenzungen zu den amerikanischen Western. Man kann sich also tatsächlich mit sowas noch ein bisschen cinematisch bilden. Hat bei mir wunderbar geklappt. Aber die sind alle da super reingekommen. Und das war eine Spielrunde, wo ich noch von den Leuten noch 2, 3 Jahre später immer darauf angesprochen worden bin, wie gut ihnen das gefallen hat.
Ja, also ich würde mal sagen, dann können wir als abschließendes Fazit nehmen. Also beide Sachen sind meiner Meinung nach so Dinger für zwischendurch, die man nicht als Hauptrollenspiel spielt, denke ich
Nö.
mal, ne? Ich denke mal, bei Pandemonium braucht man ein bisschen mehr Einarbeitung, man muss sich so ein bisschen mit der ganzen Welt so ein bisschen befassen, aber es nach meiner Einschätzung findet man schnell rein. Also wenn man sogar das Einstiegsabenteuer nimmt, da geht das meiner Meinung nach auch relativ flott und man muss nicht viele Regeln lernen und man braucht auch keine wirklich große Vorbereitung dafür. Man liest sich einmal durch, dann kann man es leiten. Und bei Blood Brothers wird es ja auch ähnlich sein. Man muss natürlich wissen, wie die Cthulhu-Regeln funktionieren.
Ja,
Und
die sind.
dann, wenn man das drauf hat, dann spielt sich das so ein bisschen von
Ja,
selbst,
die
denke
sind
ich
ja total
mal.
leicht und es sind für alle Szenarien fertige Charaktere dabei. Also, das sind alles spielfertige Szenarien, die man drin hat, die man mit minimaler Vorbereitung dann, also mit nicht sehr viel Vorbereitung, dann auch gut spielen kann. Das ist gerade,
Tja,
wenn man
und
bedenkt, wie alt das ist, schon. Damals überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Und beide diese Vorstellungen von heute zeigen ja auch etwas, was häufig mal so ein bisschen zu kurz kommt. Also Satire und Humor klappt auch mit Rollenspiel hervorragend. Es müssen nicht immer bierernste, stundenlange Kämpfe sein, um Spaß irgendwie zu erleben.
ja. Tja, und es ist umso bedauerlicher, dass beides ja so ein bisschen vergriffen irgendwie ist oder beziehungsweise nie so wirklich in Deutschland in Erscheinung getreten ist oder generell nicht so groß in Erscheinung getreten ist. Deswegen, also waren heute wirklich mal Geheimtipps, ne? Sagen wir mal so.
Ja, eine Reise in die tiefe Vergangenheit.
Ja, bisschen Rollenspielgeschichte, aber es ist eben meiner Meinung nach ja immer noch spielbar heute. Gerade wenn man jetzt so guckt, also die ganzen Spinnereien, die es eben heute so gibt. Heute treffen sich ja diese Leute im Internet und tauschen sich darüber aus. Und ist ja alles erhalten geblieben. Also sowohl alte Horrorfilme werden wieder neu aufgelegt und als auch alte Verschwörungstheorien und sonstige esoterischen Spirenzchen werden auch immer wieder neu aufgelegt oder tauchen in neuer Gestalt wieder
Ja,
auf.
eben drum.
Sprich
Ne?
Reptoiden. Ja. Also insofern sind die jetzt gar nicht mal so außer Mode gekommen jetzt, diese ganzen Themen. Gut. Ja, das wäre es dann für heute gewesen.
Einmal vielen Dank fürs.
Mal sehen, was wir als nächstes Thema
Genau.
machen. Also wir wissen es noch nicht so genau, aber so ein bisschen was haben wir schon im Auge. Und
Vielen Dank erstmal fürs Anhören.
ja, vielen Dank fürs Zuhören, für das Interesse an diesem historischen Exkurs vielleicht, ne? Auch, ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, vielleicht mit etwas aktuellerem
Genau.
Material.
Alles klar. Bis denn.
Dann also macht's gut und beobachtet den Himmel.
Tschö.
Tschüss.